Wie gesagt, ich habe schon angekündigt, wir haben die Clubs, die legendären Clubs dieser Woche, also die spielen heute alle, spielen dieser Woche eine große Rolle. Jetzt machen wir eine Zeitreise ins alte West-Berlin. Allerdings nicht in das gute alte West-Berlin des Kudamm oder des Café Kranzler, sondern in das andere West-Berlin, der Bohème, die sich... Ja, jetzt wird mal, der, nicht nur der Bohème, sondern auch der ereignisdurstigen und vor allem gute Musik durstigen jungen Menschen damals. Also kurzum, der Leute, die sich gern im Quartier Latin die Zeit vertrieb, in jenem legendären Musikladen in der Potsdamer Straße, wo John Lee Hooker da gespielt hat, wo das Sun Ra Orchestra gespielt hat, Gil Evans, aber auch Udo Lindenberg, die Ärzte, Tonsteine Scherben, die Einstürzen Neubauten oder Herbert Grönemeyer oder sogar Pankow. Also auch der Osten war dort gern gesehen. Wie das damals so war, davon erzählt ein Textbildband, der zurzeit entsteht und der über Crowdfunding das Licht dieser Welt entdecken soll. Darüber sprechen wir jetzt mit den beiden Herausgebern und natürlich Kennern des Quasimodo, des Quartier Latin, da kann man jetzt schon mal durcheinander kommen, des Quartier Latin, Marco Sass und Henry Steinhauer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Müssen wir vielleicht mal, 70 wurde der Club, wurde das Quartier gegründet. Wurde es eröffnet, aber das ist noch nicht die Zeit, wo ihr dann so ins Spiel kommt, oder? Du musst mal deine Geschichte erzählen, weil du bist ja tatsächlich dort, das war ja dein...
Groß geworden,
Marco. Das musst du mal erzählen. Wie bist du dazu gekommen? Warum bist du dort gewesen?
Meine Eltern und ich natürlich auch, wir haben in Hamburg gewohnt und irgendwie gab es da mal so eine Abmachung zwischen meinen Eltern, dass man irgendwann mal wieder nach Berlin muss und mein Vater, die waren in der Gastronomie tätig. Und mein Vater studierte dann eben so Anzeigen von Lokalen, die es in Berlin gibt, fand dann eben diese Anzeige. Das hat bis dahin die ersten 2 Jahre ein studentisches Kollektiv betrieben und die kamen damit nicht klar und haben dann sozusagen den Laden loswerden wollen, die Anzeige aufgegeben. Mein Vater ist dann nach Berlin gefahren, hat sich das erstmal angeguckt, was da los ist. Und dem gefiel das dann ganz gut. Er hörte da auch Champion Jack Dupree, hat ihn da kennengelernt. Und er war ein paar Tage da und irgendwann sagt er, ich nehme den Laden.
Aha, okay, na, das ist gesagt, getan. Ne? Aber ja. Dann tatsächlich einen Laden zu entwickeln und zur Instanz zu machen, die es ja dann auch geworden ist, das Quartier Latin, dazu gehört ja ein bisschen mehr. Also wie erinnerst du dich? Du warst ja da ganz klein noch.
Ich bin in die Schule gegangen, ja. Hab da immer viele interessante Leute gesehen. Die Themen in der Schule dann nächsten Tag, das waren andere. Also da konnte ich nicht mitreden, weil ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Serien hießen. Wir hatten, glaube ich, gar keinen Fernseher, also weil brauchten wir ja auch nicht. Und hab dann so da eben dieses Leben so mitgekriegt. Teilweise haben wir dann auch im Quartier oben ja auch gewohnt.
Ja.
Und wenn es mal etwas länger dauerte, dann bin ich halt morgens zur Schule gegangen, gegrüßt und bin dann losgegangen.
Aber wenn man sich die ganzen Namen, ich habe ja so ein paar jetzt, viele davon kamen sehr viel später, da warst du dann auch schon erwachsen, aber hast du da noch wirklich so eine reale Erinnerung an eine dieser Leute, die da gespielt haben und sagt, oh, den hab ich noch, der hat mich auf dem Schoß
fast. Das war, meine Mutter war sehr, ja, wie soll ich sagen, alter Stil irgendwie. Mhm. Und es war dann 1974, spielte Udo Lindenberg. Ich wusste nicht, mir ist bis heute nicht klar, ob sie die Bedeutung des Udo Lindenberg kannte. Mhm. Weil, kann ich mir so nicht vorstellen. Und dann nahm sie mich auf jeden Fall an der Hand. Ich war 9. Und sagte, das ist der Herr Lindenberg, jetzt sagt dem Herrn Lindenberg mal schönen guten Tag. Musste ich ihm die Hand geben, habe natürlich meinen Diener gemacht. Und komischerweise habe ich ihn vor 10 Jahren mal bei einer Ausstellung getroffen, habe ihm das erzählt. Also, dass ich aus dem Quartier bin und so. Und er fragte sofort, lebt deine Mutter noch?
Ja.
Also, er hatte offenbar diese Szene auch noch in Erinnerung.
Aha, okay. Kommen wir mal zu dir, Henry. Du bist Journalist. Du bist als Journalist im Prinzip, als Musikjournalist ins Quartier gegangen und hast da viel Zeit verbracht.
Genau, tatsächlich. Also, es war tatsächlich so, dass Musikjournalismus für mich so ein Einstieg war, zu schreiben und auch so ein innerer Drang, weil ich mit Musik viel anfangen konnte und das Schreiben mir auch lag. Und dann kam es eben relativ schnell... dazu, dass da immer viele Konzerte waren, wo man mich dann hinschickte von den Redaktionen oder wo ich auch vorschlug, da hinzugehen. Und es gab ja nicht so viele Orte in Berlin, wo man dann regelmäßig Konzerte ansehen konnte. Und Cartier war eben von der Mischung her so vielfältig, dass ich da ganz oft dann gelandet bin. Also das fing bei mir so 81, 82 an mit eben tatsächlich journalistischen Besuchen und dann bis zum Ende des Cartier war ich da Dutzende Mal, wahrscheinlich über 100 Mal.
Und welches hast du da so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, das war das Konzert, also das war das, das werde ich nie vergessen. Also ich war, also wenn du so oft da warst, da sticht doch bestimmt was raus, oder?
Ja, ja, also ich, da wäre ich natürlich jetzt häufiger gefragt und tatsächlich hat sich so ein Konzert zum Beispiel von Bobby McFerrin, der da gespielt hat, bei mir eingebrannt, weil das einfach zu dem Zeitpunkt sensationell war, was er mit seiner Stimme machen konnte und auch sozusagen gerade auf dem Sprung war, so viele Insider waren da und wussten, Bobby McFerrin kommt, aber es war jetzt noch nicht so, dass er gleich große Hallen hätte füllen können und insofern hat man so diesen typischen Moment gehabt, dass man sieht, wow, da kommt was ganz Großes auf die Musikszene zu, also daran erinnere ich mich gerne. Später war es auch noch so ein Konzert von den Neubauten, was ich ziemlich klasse fand, ganz anderer Stil, ganz anderes Thema, aber war auch ein sensationeller Auftritt.
Also das, weil du es gerade sagst, anderer Stil, also das ist wirklich dieser Querschnitt, der da, also es gibt keinen Querschnitt, sondern diese Bandbreite, ne? Also von den Neubauten bis hin John Lee Hooker oder so, oder Nena, dann so, oder
viel Folklore.
Viel Folklore oder dann eben auch so Bands wie die Rhythmics, ja? Also die wirklich dann tatsächlich in die Popmusik, also ganz groß wurden in der Popmusik. Die haben gespielt, bevor sie so groß waren. Ja. Wir hören sie jetzt auf dem Zenit ihrer Größe, nicht mit Sweet Dreams. Die Rhythmics, Sweet Dreams aus dem Jahr 83. Das war auch die Hochzeit des Quartier Latin, das bis 1989 existierte. In der Potsdamer Straße, es existiert jetzt anders, immer noch, aber eben doch anders. Glaube ich, diese Geschichte lässt sich so ohne weiteres nicht wiederholen. Es wird ein Buch geben über das Quartier Latin, über die 20 Jahre Quartier Latin, herausgegeben von Marco Sass, der quasi dort gelebt hat mit seinen Eltern, und Henry Steinhauer, dem Journalisten, der eben auch die Geschichte sehr, sehr gut kennt. Ihr habt gerade noch mal eben erzählt, also du hast gerade erzählt, Marco, Opus haben da gespielt und die hatten eben nur diesen einen Hit, wie hieß der?
Life is Life,
die Österreicher, das war ihr einziger Hit und die mussten den 16 Mal spielen, glaub, weil die Leute...
Ich glaube, es waren um die 16 Mal,
weil die Leute nichts anderes
nacheinander also, gespielt.
Kann man sich kaum vorstellen, absurde Geschichte.
Ich hätte es nicht ausgehalten.
Ja, genau. Dann ist, wie gesagt, es war ein legendärer Musikclub, aber eben nicht nur das, sondern es war Kabarett, es war auch sozialer, also soziale Projekte liefen da und so weiter, so ein Nahts-Rock-Wettbewerb fand da statt, also ganz, ganz viel. Das alles erzählt ihr, diese Geschichte des Quartier Latin erzählt ihr in einem Buch, das ihr über Crowdfunding finanziert. Jetzt müsst ihr mal darüber erzählen, welchen Stand hat es überhaupt mit dem Buch? Was erzählt ihr in dem Buch überhaupt? Also es gibt ja unglaublich viel Material, unglaublich viele Fotos, Geschichten. Da muss man ja irgendwie sich konzentrieren auf Dinge.
Tatsächlich, und deswegen haben wir auch so den Ansatz gewählt, dass wir jetzt nicht so chronologisch das durcherzählen, sondern dass wir eben immer so bestimmte Themen setzen und sagen, wie war das damals mit den Politrock-Bands, die da viel gespielt haben und die politische Szene einfach sich auch da oft selbst gefeiert hat, Silvesterfeiern gemacht hat. Wie war das zu der Zeit von den Liedermachern oder Blödelbaden, wie man so sagt, diese Schobert und Black, Ulrich, Roski, selbst Otto ist da aufgetreten zu der Zeit. Mhm. Ne? Wie ist das einzuordnen? Oder die Jazz-Festivals, immer Total Music Meeting, also Impro und Free Jazz und so. Und das versuchen wir einzeln zu beleuchten, haben mit vielen Zeitzeugen gesprochen, also Veranstalter, Musiker, Künstler, Leute, die halt einfach viel Zeit da drin verbracht haben, um die auch in Erinnerung letzten Endes so wiederzugeben. Und das ist eben dann stark bebildert mit den vielen Fotos, die Marco in der Zeit machen konnte. Und
die hast du gemacht, die Fotos, ja?
Und dann eben auch so Plakate, faksimilierte Eintrittskarten und Dokumente wie irgendwelche Programmhefte, Programmflyer, die damals noch so schön in Handarbeit gemacht wurden mit Rubbelbuchstaben und so. Und da sieht man dann eben auch so ein bisschen, dass die Zeit für Musikveranstaltungen machen auch eine andere war. Es war mehr immer so do-it-yourself, das waren so Handschlaggeschäfte und noch nicht so durchprofessionalisiertes Business, wie es heute ist. Sondern es war eher so, ja, Kneipe, da ist ein Saal, wir machen jetzt Konzerte und irgendwie klappt das dann schon. Und das zeigen dann eben auch die Bilder, die Dokumente, was wir rausgesucht haben, wie die wie die Zeit sich da so ein bisschen verändert hat gegenüber heute.
Also ich sehe schon, also es gibt so eine Art Vorab-Exemplar, also wo man ungefähr eine Ahnung bekommt, wie es aussehen wird. Also es ist sehr, sehr umfangreich und es sind toll gestaltet, eben auch sehr viel Text, sehr viele Geschichten, sehr viele Dokumente. Nun muss das eben ja auch finanziert werden. Also ihr habt im Prinzip das Ding fertig, aber was muss jetzt durch Crowdfunding passieren?
Ja, also wir wollen eben mit der Crowdfunding-Kampagne Geld einsammeln, um den Druck zu finanzieren. Wir haben einen guten Verlag gefunden, der L&H Verlag hier aus Berlin. Kleiner, finde ich, gut organisierter Verlag, der aber die Druckkosten, weil das wird ein dickes Buch, das wird ein großes, umfangreiches Buch, nicht alleine stemmen kann. Und deswegen haben wir uns zu dritt entschieden, also mit dem Verlag so eine Kampagne zu machen, damit das gute, wie man sagt, Produktausstattung wird, gutes Papier, guter Druck, guter Umschlag, ein solides Werk, was man gerne in die Hand nimmt, immer wieder in die Hand nimmt, weil das auch so ein Schmökerbuch ist. Und dazu muss es dann eben gute Qualität haben. Deswegen haben wir uns entschieden, gehen wir in die, wie es so schön heißt, Community oder in die Szene rein und sammeln da das Geld.
Das ist ja allein auch schon ein großes Stück Arbeit, was man da leisten muss, um so eine Kampagne überhaupt zu starten. Ihr seid bei Vision Bakery, das ist eine dieser Plattformen für Crowdfunding. Wie läuft das im Moment? Also seid ihr überfordert mit dem, was da auf euch zugekommen ist, beziehungsweise zukommt? Das ist ja auch viel organisatorisch.
Ja, ist es in der Tat. Und manchmal ist man schon so an dem Punkt, wo man denkt, mein Gott, man könnte noch viel mehr machen, aber man muss ja auch mal schlafen oder man muss sich halt anderen Dingen widmen. Wir sind ja auch berufstätig, wir sind ja nicht hauptsächlich jetzt Autoren, haben an dem Buch sehr, sehr lange gearbeitet, sehr viel Herzblut reingesteckt und ist schon manchmal so, dass man denkt, man könnte noch mehr machen. Aber wir sind auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt schon 113, 115 Unterstützer sind jetzt, glaube ich, 11.000, 12.000 Euro liegen wir. Das finden wir super, ganz toll, haben uns ein bisschen noch mehr vorgenommen und deswegen werben wir noch dafür, dass noch viel mehr dazukommen. Aber es ist schon eine anstrengende, aber auch eine positive Erfahrung, weil natürlich auch wirklich viel Feedback kommt. Man kommt viel ins Gespräch. Die Leute, die dann einen unterstützen wollen, wollen dann noch mehr wissen. Manche kommen auch und sagen, ich habe da auch noch Fotos und so. Das ist eigentlich toll, dass man die Resonanz kriegt und merkt, da ist ein Bedarf da. Die Leute wollen das lesen, wollen sich erinnern und freuen sich auf das Buch.
Ja,
das
weil macht das Spaß. Lebt ja so plötzlich, dieses Quartier lebt ja plötzlich. Also wenn man hier so reinkommt, das ist wirklich, ach Mensch, der hat da auch gespielt, Wolfgang Niedecken und Bab und so. Ach tatsächlich, und wer ist das hier? Das ist nicht Heino,
der
oder?
Der wahre Heino.
Ach, der wahre Heino. Ja. Okay. Wollte gerade sagen, Heino im Quartier Laternen. Naja, ist alles nicht unmöglich. Ne?
Der wahre Heino. Das war auch einer, der eine Rolle gespielt hat, dass wir auf die Idee mit dem Buch kamen. Das ist ja schon lange her, aber...
Interessant. Ja. Also so sieht sich dem Quartier verpflichtet fühlen und ich finde, das sollte man, sofern man da mal seinen Fuß reingesetzt hat und auch diese Seele geatmet hat, dieser Räume, sollten Sie sich daran beteiligen. Also man kann das tun nach wie vor über Vision Bakery. Ihr habt aber auch visionbakery.com und wenn man da zum Beispiel Quartier Latin sucht, dann findet man auch die Kampagne oder ihr habt selber auch eine Website eingerichtet, die heißt, glaube ich, Quartier Latin-Berlin.de.
Genau.
Und da findet
findet man alle Infos und alle Links, die man so braucht.
Ja, gut. Also tun Sie etwas für dieses wunderbare Buch, das dann hoffentlich bald erscheint. Wie lange läuft die Kampagne noch?
Noch 14 Tage.
Ja, und also ist noch gut.
Unser Ziel ist eben im September dann das Buch herauszubringen und auch mit einem angemessen tollen Abend mit vielen Künstlern dann im jetzt den Wintergarten, aber da mal den Quartier Latin wirklich zu feiern.
Okay, dann sehen wir uns ja vielleicht wieder. Das wäre schön.
Das würde uns freuen.
Okay, und wir hören nochmal Musik, wie sie auch im Quartier Latin gespielt wurde. Nämlich auch Ostbands haben dort gespielt und zu Zeiten, als es den Osten noch gab.
Ja, sehr häufig sogar.
Sehr häufig sogar, unter anderem Pankow. Die sind hier mit Langeweile. Ich danke euch sehr und wünsche euch sehr viel Erfolg für das Buch.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss. Dank.